Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Hondl, schön, dass Sie dabei sind. Kultur heute, das sind unter anderem Recherchen des Kollektivs Forensic Architecture in der Kunsthalle Mainz und ein Open-Air-Opern-Experiment in Stuttgart. Vor allem aber Strukturempfehlungen. Der Wissenschaftsrat hat heute in Berlin seine Empfehlungen für die Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vorgestellt. Vieles war ja schon vorher bekannt. Wir haben hier in Kultur heute darüber berichtet und jetzt ist es also offiziell. Die Expertinnen und Experten vom Wissenschaftsrat plädieren für die Auflösung der größten deutschen Kultureinrichtung. Christiane Habermals.
So viel Andrang sind die ehrwürdigen Hallen des Wissenschaftsrates in der Berliner Markgrafenstraße nicht gewöhnt. Normalerweise sitzen hier nach den Sommersitzungen der Wissenschaftsorganisation ein paar versprengte Fachjournalisten herum. Jetzt ist das gesamte Hauptstadtfeuilleton versammelt. Dazu Kuratoriumsvorsitzende, Stiftungsmitarbeiter, Museumsdirektoren, um zu hören, was die Wissenschaftler zum Zustand der traditionsreichen Preußenstiftung zu sagen haben. Und das ist nicht wenig. Die Weiterentwicklung der Stiftung werde derzeit durch tief gestaffelte Hierarchien und unklare Entscheidungsprozesse behindert. Die Vielzahl der Einrichtungen und Institutionen unter einem Dach sei dysfunktional und führe zu einer strukturellen Überforderung, so das Fazit der Evaluation.
Insgesamt sieht der Wissenschaftsrat hier inzwischen einen Punkt erreicht, an dem die Dachstruktur der Stiftung die Weiterentwicklung der darunter versammelten Einrichtungen hemmt und einen angemessenen Umgang mit den Herausforderungen und hohen Erwartungen einschränkt, die heute an Museen, Bibliotheken und Archive in Wissenschaft und Kultur gerichtet werden.
So die Leiterin der 17-köpfigen Evaluationsarbeitsgruppe, die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Um die Zukunftsfähigkeit der Museen zu gewährleisten, empfehlen die Wissenschaftler die Auflösung der Dachorganisation in 4 unabhängige Einrichtungen. Der Verbund der staatlichen Museen als unabhängige Stiftung in Trägerschaft von Bund und Ländern. Hier soll auch das Staatliche Institut für Musikforschung mit seinem Musikinstrumentenmuseum eingegliedert werden. Daneben sollen die Staatsbibliothek Berlin, das Geheime Staatsarchiv und das Ibero-Amerikanische Institut jeweils unabhängige Bundeseinrichtungen werden. Bislang sind auch alle anderen Bundesländer im Stiftungsrat der Preußenstiftung vertreten, obwohl sie insgesamt nur mit 6% an der Finanzierung beteiligt sind. Der Wissenschaftsrat empfiehlt hier eine Entflechtung, sprich, die Länder sollen aus der Finanzierung ausscheiden. Sollten die Empfehlungen umgesetzt werden, würde das kein Pappenstiel werden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeigte sich fest entschlossen, die Herausforderung anzunehmen.
Fest steht, das wird kein Sprint, das wird eher ein Marathon, ein Reformprozess, der vielleicht nach 3 bis 5 Jahren hoffentlich endgültig in neue, veränderte Strukturen mündet. Denn wenn wir das Stiftungsgesetz ändern wollen, brauchen wir dafür Zeit und natürlich auch einen breiten politischen Konsens.
Weitere Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Die einzelnen Häuser bräuchten mehr Entscheidungsspielraum und finanzielle Autonomie. Innerhalb der Stiftung dürfte das Gutachten von vielen begrüßt werden. Viele sind sich der Probleme und des Veränderungsbedarfs bewusst. Da dürfte es helfen, dass der Wissenschaftsrat die große Leistung der Mitarbeiter und auch der Führungsebene mehrfach würdigte. Die Probleme lägen in der Struktur. Arbeitsplätze seien nicht in Gefahr, im Gegenteil, die Stiftung sei unterfinanziert und es fehle an Personal, vor allem im Bereich Besucherorientierung. Trotz all ihrer Sammlungen von Weltrang und ihrer großen wissenschaftlichen Expertise blieben die staatlichen Museen hier hinter ihrem Potenzial weit zurück.
Hier drohen die Museen, den Anschluss an internationale Entwicklungen zu verlieren und können dem eigenen Anspruch einer internationalen Bedeutung nur eingeschränkt gerecht werden. Das zeigt sich auch an den Besucherzahlen der Häuser und einzelner Ausstellungen, die weit hinter denen vergleichbarer Institutionen wie etwa dem Pariser Louvre zurückbleiben.
Für Stiftungspräsident Hermann Partzinger jedenfalls ist das Gutachten ein guter Ausgangspunkt für weitere Diskussionen und eine riesige Chance.
Ich glaube, es braucht auch in dieser Phase eine öffentliche Debatte. Und insofern, weil mich viele fragen, sind Sie nicht völlig niedergeschlagen und so weiter? Nein, das ist ein Prozess, der meinen Rest meiner Amtszeit komplett ausfüllen wird. Und ich kann nur sagen, wenn ich am Ende sozusagen die Stiftung oder die Stiftungen sozusagen zukunftsaufgestellt, entsprechend finanziell, personell ausgestattet, dann sozusagen in viele verschiedene Hände übergeben kann, dann finde ich das eine großartige Zukunftsperspektive.
Klar ist, nicht alles wird umgesetzt werden und viele Fragen sind noch offen. Bei einer Neuordnung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz werden Bundestag und Länder mitreden. Erster Gegenwind kommt schon auf. Grütters Pendant im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kulturpolitik, lehnt die Auflösung der Preußenstiftung ab. Eine Zerschlagung der Weltmarke sei der falsche Weg, sagte sie dem Spiegel.
Deutschlands größte Kultureinrichtung, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, soll grundlegend reformiert werden. Für Kultur heute berichtete Christiane Habermals. Sie hören den Deutschlandfunk, es ist 17.40 Uhr. Forensic Architecture, so nennt sich ein vor allem in der Kunstwelt bekanntes Recherchekollektiv, dessen Recherchen aber vor allem politisch relevant und oft auch brisant sind. Unter anderem hat Forensic Architecture zum Beispiel nachweisen können, dass der V-Mann, der beim NSU-Mord an Halit Yozgat in Kassel anwesend war, gelogen hatte. Der hatte nämlich behauptet, er habe weder Schüsse gehört noch eine Leiche gesehen. In einer aufwendigen Rekonstruktion bewiesen Forensic Architecture, dass das gar nicht stimmen konnte. Unter dem Titel Enter the Void zeigt jetzt die Kunsthalle Mainz eine Ausstellung von und mit Forensic Architecture und weiteren Recherchekünstlerinnen. Anja Reinhardt.
Die Kunsthalle Mainz ist ein schöner Backsteinindustriebau aus dem 19. Jahrhundert, in die sich wie ein Keil ein moderner Turm hineinrammt. Man kann das als Sinnbild für das verstehen, was ein Museum im besten Fall sein sollte. Eine Gegenrealität, die uns die Kunst zeigt. Eine andere Wahrheit. Die Korrelation zwischen Museumsarchitektur und Ausstellung ist bei Enter the Void besonders augenfällig. Denn die hier gezeigten Künstlerinnen und Künstler besetzen die Leerstellen offizieller Wahrheiten.
The video of the bombing of the Tenor neighborhood shows two bombs in mid-air.
Auf der obersten Ebene des Kunsthallenturms wird die Forensic Architecture Arbeit The Bombing of Rafah gezeigt, eine Untersuchung mehrerer israelischer Bombenabwürfe im Gazakrieg 2014 auf Wohngebiete der palästinensischen Stadt Rafah. Amnesty International zählte mindestens 135 getötete Zivilisten. Eine Recherche vor Ort wurde Forensic Architecture verweigert. Also analysierten sie akribisch Bild- und Videomaterial, das zugänglich war. Vor allem die Formation der Rauchwolken, die nach den Explosionen entstand, erweist sich als aufschlussreich. Spuren, so die Botschaft, gibt es überall. Auch nicht greifbare, wie Wolken. Diese Leerstellen und Lücken gilt es sichtbar zu machen, ihnen physische Substanz zu geben, erklärt Stefanie Böttcher, Direktorin der Kunsthalle Mainz.
Ich vergleiche die Arbeit der Teilnehmerinnen an der Ausstellung Enter the Void gern mit einer Art von archäologischer Grabung. Sie finden einen Tatbestand, ein Indiz, um im Grunde tiefer einzutauchen in diese Fehlstelle und tragen aus allen Richtungen Informationen zusammen und versuchen so Schicht für Schicht dem Kern eines Ereignisses, eines ehemaligen Zustandes näher zu kommen.
Der mit Forensic Architecture lose verbundene britisch-libanesische Künstler Lawrence Abu Hamdan versteht sich als Soundarchäologe. Geräusche, die in den Gedächtnissen ehemaliger syrischer Häftlinge verschüttet sind, werden in einer raumgreifenden Installation imaginiert. Die Betrachtenden müssen ihr jeweils eigenes Tongedächtnis aktivieren, wenn sie vor Schlössern, Ketten, einer Matratze, Plastikflaschen oder einer Autotür stehen. Lawrence Abu Hamdan hat ehemalige Insassen syrischer Foltergefängnisse mit Geräuschen aus der Haft konfrontiert, um die Foltererlebnisse damit wieder wachzurufen und zu dokumentieren. Über allen Arbeiten schwebt die Frage, was Zivilisation ausmacht. Ob es um Foltergefängnisse geht, die am Ende einem Vernichtungslager nahe kommen, oder ob es um die Frage geht, wer Persönlichkeitsrechte beanspruchen darf. So wie in der Arbeit von Ursula Biemann und Paolo Tavares, in der es um den rechtlichen Status des Waldes im Amazonasgebiet geht, wo die Logik des Kapitals zur Vernichtung von Lebensraum führt. Was macht diese Arbeiten, die aufklärerisch und politisch sein wollen, aber eigentlich zu Kunst? Warum gehören sie ins Museum und nicht vor internationale Strafgerichtshöfe?
Forensic Architecture bezeichnet sich ja auch ganz klar als Recherchekollektiv und nicht als Künstlerinnen. Aber sie sagen auch ganz klar, wir haben vor allen Dingen ein großes Ziel, aufmerksam zu machen auf legale Missstände und Menschenrechtsverstöße und der museale Kontext, der Kunstkontext ist immer noch ein Ort, in dem freie Meinungsäußerung außerordentlich willkommen ist und der doch mehr wahrgenommen wird, als man vielleicht manchmal landläufig denkt.
Die Ausstellung Enter the Void zeigt im besten Sinn das Museum als Ort einer anderen Realität und macht deutlich, dass wir den Begriff der Zivilisation immer noch kolonial verstehen und damit Ausbeutung und Kriege zulassen, wo sie uns nicht tangieren. Das Museum ist genau der richtige Ort für diese Art von Recherchearbeit,
sagt Anja Reinhardt über die Ausstellung Enter the Void in der Kunsthalle Mainz. Und solche Töne waren gestern in Stuttgart zu hören. Ja, so schallte es also gestern am späten Nachmittag in der Stuttgarter Innenstadt. Aber nein, auch wenn es so klingt, das war kein Polizeieinsatz gegen randalierende Jugendliche, sondern ein Spektakel der Oper Stuttgart. Titel Demokratie, ein Bühnenfreifestspiel mit dem Staatsopernchor im Stuttgarter Stadtraum. Denn drinnen in der Oper darf ja nicht gesungen werden und so holte der Regisseur Valentin Schwarz die Sängerinnen und Sänger an die frische Luft in die Stuttgarter Innenstadt vom Schillerplatz zum Opernplatz. Und für Kultur heute war Jörn Flor Euren Fuchs dabei. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, was war das jetzt für eine Chordemo da gestern in Stuttgart?
Ja, Sie sagten so schön, Polizeieinsatz gab es nicht, den gab es doch und der war gar nicht inszeniert und es war kein wirklicher Einsatz. Es gab aber zwei Polizisten, die im Laufe dieser Veranstaltung von den Veranstaltern wissen wollten, wie lange das dauert, was da eigentlich los ist und wer die Veranstalter überhaupt sind. Da hat die Kommunikationsstrategie der Staatsoper vielleicht nicht bis in die letzte Verästelung funktioniert, aber die Polizei ist nicht eingeschritten, nachdem gesagt wurde, das Ganze ist in einer halben, dreiviertel Stunde vorbei. Jetzt müssen wir natürlich über das Ganze reden, das eigentlich nur tatsächlich Fragment geblieben ist oder Fragmente sind. Gestartet wurde das Ganze am Schillerplatz. Da gibt es ein großes Schiller-Denkmal und darüber einen Bau oder ein Feuerwehrkran. Und da ist ein Richard Wagner-Darsteller, den wir durch den Backenbart so auch als solchen erkennen, der Texte skandiert, Revolutionstexte und über Kunst und Freiheit und alles Mögliche dort schwadroniert und dann langsam schält sich aus dem Publikum der Staatsopernchor heraus, der dann zu, ja, überwiegend live von einem etwas scheppernden Piano gespielten Klängen diverse Chöre singt. Aus Lohengrin, aus Parsifal, aus Tannhäuser.
Also spielt Richard Wagner die Hauptrolle in diesem Spektakel?
Es geht im Grunde darum tatsächlich, das ist eine Art Collage, die Valentin Schwarz gemacht hat, textlich und musikalisch, dass wir den Revolutionär oder auch Revoluzzer Wagner erleben, der Chormassen anführt. Die werden später dann tatsächlich zu so Art Sektenanhängern. Da gibt es dann im Chor auch ein bisschen Widerstand. Der Wagner-Darsteller spricht oder vielmehr schreit dann oft durch ein Megafon dann auch auf der einen Seite Abstand halten, auf der anderen Seite aber dann folgt mir meine Jünger. Also das sind so Momente und Motive, die da rein verwoben werden. Das Problem ist auf der einen Seite, dass man dem Ganzen relativ schwer folgen kann, weil also die Steuerung des Publikums, das bei solchen Open-Air-Projekten ja ganz wichtig ist, eigentlich nicht richtig funktioniert. Es ist zwar charmant, wenn sich das vermischt und man hat dann Fahrradfahrer und alle mögliche Laufkundschaft dazwischen, aber irgendwann weiß man gar nicht mehr, Moment, wo war nochmal die Choristen? Die haben zwar so Plakate, die sie hochhalten, wo drauf steht, die mahnende Hand oder mit roher Kraft, aber das Problem ist tatsächlich, dass man sich buchstäblich ein bisschen auf diesem kurzen Spaziergang verläuft und dass es akustisch oft einfach nicht zu verstehen ist, was Herr Wagner uns jetzt zu sagen hat.
Und was ist musikalisch geboten?
Der Chor wird tatsächlich immer wieder auch wirklich dirigiert und ist auch recht präzise. Es ist natürlich trotzdem so, dass durch die umgebenden Geräusche, dass auch das sich ein bisschen verläuft und dass, sagen wir mal, der szenische Einsatz, also dass einzelne Choristinnen und Choristen dann ganz ein klein bisschen szenisch agieren, ehrlich gesagt auch nicht so überzeugend.
Ein kleines Beispiel haben Sie ja mitgebracht. Vielleicht hören wir einfach kurz, wie das klingt.
Genau, wir hören kurz rein.
Ja, klingt also tatsächlich etwas wischiwaschi, sage ich jetzt mal, dieses Bühnenfreifestspiel mit dem Staatsopernchor im Stuttgarter Stadtraum. Valentin Schwarz, der Regisseur, wäre jetzt ja eigentlich in der Endprobenphase für seine neue Ringinszenierung in Bayreuth, wenn nicht Pandemie wäre. Der Ring ist jetzt verschoben. Mhm. Inwiefern ist denn dieses aktuelle Projekt in Stuttgart eine, naja, kreative Verheißung mit Blick auf das Bayreuth-Engagement von Valentin Schwarz?
Das ist total schwer zu sagen. Das Ringkonzept steht ja offenbar. Schwarz sagte auch, er will nichts verändern, wenn es den Ring dann hoffentlich in 2 Jahren gibt. Das ist jetzt nicht so vielversprechend, muss ich ehrlich sagen. Auf der anderen Seite kann man es tatsächlich auch nicht vergleichen, weil diese Stunde, diese Expedition durch den Stadtraum, damit man eben etwas macht, was innen nicht möglich ist, jetzt mit 14 Stunden Ring zu vergleichen, ist wahrscheinlich dann falsch. Ich denke trotzdem, dass man aus diesem Brainstorming, das Schwarz da offenbar gehabt hat, dass man da mehr hätte machen können und auch müssen. Es gab an einer Stelle beim Kunstverein noch den Hinweis auf die Alexander Kluge Ausstellung, der Tempel der Ernsthaftigkeit, also Oper ist damit gemeint. Leider war die abgespielt, aber ein bisschen mehr Kluge oder ein bisschen Schlingensief, ein bisschen Mese hätte man gerne gehabt. Entweder sozusagen ein Konzept oder richtige Anarchie. So war es ein komisches Mischmasch.
Sagt unser Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs über das Bühnenfreifestspiel von Valentin Schwarz in der Stuttgarter Innenstadt. Dankeschön. Sören Kultur heute im Deutschlandfunk. Es ist 17.51 Uhr. Donald Trump hat eine Maske getragen. Das war gestern eine Nachricht, die durch alle Medien ging. Und dass das so war, sagt ja eigentlich schon alles über das Pandemie-Management des US-Präsidenten. Es hat Nachrichtenwert, wenn Trump einmal tut, was für die meisten Menschen schon lange selbstverständlich zum Pandemiealltag gehört. Mehrere 10.000 Neuinfektionen werden jeden Tag aus den USA gemeldet. Mehr als 130.000 Menschen sind dort schon an Covid-19 gestorben. Besonders schlimm war es in New York. Und davon erzählt jetzt auch das Online-Theaterstück The Line, das die Erlebnisse und Erfahrungen von Ärzten und Pflegekräften dokumentiert.
Look, you don't come to the emergency department unless you are having by and large the worst day of your life.
Vikram ist ein junger Onkologe in New York. Seine Eltern sind aus Indien eingewandert. Seit Covid-19 die Stadt im März erreichte, wurde er vor allem in der Notfallaufnahme eingesetzt. Er hat nichts dagegen, denn für ihn ist die Notfallaufnahme in den USA die Schnittstelle zwischen dem elitären Gesundheitssystem und den armen, unterprivilegierten Bewohnern der Stadt. Denn nach dem Gesetz darf jeder Amerikaner unabhängig von seinem Einkommen in die Notfallaufnahme kommen. Da findet er sich am richtigen Platz. Und hier ist die erste Verteidigungslinie im Kampf gegen den Virus. So sieht es auch der Krankenpfleger Dwight aus Trinidad, dessen Ehemann Arzt im selben Krankenhaus ist. Er arbeitet dort seit 22 Jahren und ist stolz darauf. Ärzte operieren und stellen Diagnosen, aber Krankenschwestern und Pfleger sorgen dafür, dass man lebendig aus dem Krankenhaus kommt, sagt er in einem Ton, bei dem man nicht weiß, ob er einen Witz macht oder es ernst meint.
The doctor does what they have to do, but you can only come out of that hospital alive, I believe, if you have a good nurse.
Der Text von The Line ist aus 7 Interviews entnommen und collagenartig arrangiert. Die Schauspieler schauen immer direkt in die Kamera. Ihre Videoräume sind minimalistisch ausgestattet. Ein Gang mit Neonbeleuchtung, ein einfaches Büro oder ein privates Wohnzimmer. Sie sprechen ruhig und direkt, keinerlei Abschweifungen. Manchmal werden sie von Kindern, die etwas aus der Küche rufen, oder einem piependen Handy abgelenkt. Vikram entschuldigt sich, er sei auf Bereitschaft. Manchmal lässt die Bildregie ihre Kamera noch länger an, während schon die nächste Person erzählt. In den stummen Gesichtern kann man die Fassungslosigkeit des Erlebten spüren.
The first case was on my unit and now everybody is like panicking, but I'm like, wait, this nursing, this is what we do. So when my staff is afraid to go in and do the swabbing and the whatever, Sharon is on the scene. Sharon is right there.
Sharon ist Leiterin eines Altenpflegeheims. Als ihr erster Covid-19-Fall Mitte März auftritt, verfallen ihre Kollegen in Panik. Sie versorgt die Patienten trotzdem, obwohl es an Ausrüstung und vor allem Masken fehlt. Sie steckt sich an. Sharon redet von ihrer Angst, den Schmerzen, ihrer zu kleinen Wohnung mit Ehemann, Kindern und Enkeln und wie sie so gerade noch mit dem Leben davonkommt. Nach Schätzungen sind mehr als 40% der Covid-19-Toten in New York in Pflegeheimen gestorben.
So normally in a 24-hour shift, you see numbers in the 3000s. But then we see 4000. Yo, there were 4000 jobs tonight. Then it went to 5000 calls a day and we were like, yo, what's going on? It's getting crazy. And then, wow, 6000? And then every night it was like, yo, what was the call number today?
Auf dem Höhepunkt der Pandemie erzählt Krankenwagenfahrer Oscar aus Queens von mehr als 7000 Notrufen pro Tag. 1500 sind normal. Sie dürfen jetzt bei Atemstillstand nur noch 20 Minuten wiederbeleben. Normalerweise sind es 40. Seine Stimme versagt fast, als er erzählt, wie jemand in der 20. Minute wieder zu atmen beginnt. Aber als sie im Krankenhaus ankommen, gibt es keine Betten mehr und der Patient stirbt noch auf der Liege der Ambulanz.
I have no bed.
Die 60 Minuten, die The Line dauert, sind nichts für Zartbeseitete. Besonders nicht, wenn man New Yorker ist und die Erlebnisse noch so lebendig vor Augen hat. Aber es ist ein wichtiges Stück, voller Dringlichkeit für alle, die Covid-19 verharmlosen oder am liebsten ganz ignorieren wollen. Den Präsidenten der USA an erster Stelle. Houston, Dallas, Tampa, Phoenix. In diesen Städten sind Krankenhäuser heute an ihrer absoluten Kapazitätsgrenze, weil Politiker die Bedrohung nicht ernst genommen haben. Im Stück schleicht sich am Ende auf manche Gesichter ein vorsichtiges Lächeln, wie nach einer überraschend gewonnenen Schlacht. Ich liebe New York, sagt Vikram, nicht weil es so toll ist, sondern so real.
Andreas Roberts berichtete von der Livestream-Premiere des Theaterstücks The Line über die Corona-Pandemie in New York. Und hier im Studio ist Stefan Koldehoff mit den Kulturnachrichten.
Er war der Hauptmann von Köpenick, spielte in den Drei Musketieren, arbeitete mit Regisseurinnen und Regisseuren wie Jürgen Flimm, Katharina Thalbach, Jürgen Gosch und Andreas Kriegenburg zusammen. Das war meist am Thalia-Theater in seiner Heimatstadt Hamburg, wo er schließlich Ehrenmitglied des Ensembles wurde. Im Alter von 88 Jahren ist der Schauspieler Peter Martens nun dort gestorben. Gelernt hatte er das Handwerk in Oldenburg, Hannover, in Freiburg und Göttingen. Sein Vater, der nach dem Krieg Intendant des Thalia-Theaters geworden war, hatte Martens schließlich ebenfalls dorthin geholt. 60 Jahre lang blieb er dem Haus verbunden. Zum 50. Jubiläum stand Martens gemeinsam mit seinen Kindern Miriam, Michael und Kai auf der Bühne. Sie sind allesamt ebenfalls Schauspielerinnen und Schauspieler geworden. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater befürchtet auch weiterhin ein größeres Kinosterben. Obwohl die Kinos nach monatelangen Schließungen bundesweit wieder geöffnet haben, sei für sie diese Krise längst nicht vorbei, sagte Christine Berg, die Vorstandsvorsitzende des Verbandes. Die Filmtheater hätten in den letzten Monaten ihre Reserven aufgebraucht und Kredite ausgereizt. Hinzu komme ein Besuchereinbruch von 85% gegenüber dem Vorjahr. Als größtes Problem bezeichnete Berg die Abstandsregelungen. 1,50 Meter seien nicht nachvollziehbar, weil Menschen im Kino nach vorn schauten. In Nachbarländern gelte nur 1 Meter Abstand. Wenn wir weiterhin mit weniger als 20% Auslastungsmöglichkeit auf dem Markt sind, so Berg, werden größere, publikumsstarke Filme weiterhin fehlen. Das ist ein Teufelskreis, den wir unbedingt durchbrechen müssen, wenn wir die Vielfalt der Kinos erhalten wollen. Und auch dies noch, die britischen Künstler Gilbert und George sind aus der Royal Academy of Art ausgetreten, freiwillig, unter Protest aber. Das Duo, das erst 2017 in den elitären Kreis der Academians aufgenommen worden war, war offenbar davon ausgegangen, dass es dann auch eine Ausstellung in der traditionsreichen Institution geben werde. Als die beiden Herren, 76 und 78 Jahre alt, nun erfuhren, dass dem keineswegs automatisch so ist, erklärten sie ihre Mitgliedschaft für beendet. Die Royal Academy war 1768 von King George III. Gegründet worden.
Und soweit King Stefan Koldehoff mit den Kulturnachrichten. Noch mehr Nachrichten gibt es gleich hier im Deutschlandfunk und danach die Informationen am Abend, unter anderem über die Warnungen von Gesundheitsminister Spahn vor einer zweiten Corona-Welle. Wir von der Kultur verabschieden uns. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.